So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, in eure Gesichter zu schauen. Herzlich willkommen auch im Livestream. Begrüß auch deinen Nachbar mit einem schönen Lächeln. Sag, hey, schön, dass du da bist. So, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht wie mir. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug verrast. Geht's euch auch so? Also gefühlt bin ich irgendwie schon mitten im Jahr, es fehlt nur noch das gute Wetter. Dabei ist noch gar nicht so lange her, dass wir ins neue Jahr gestartet sind. Es ist erst 1,5 Monate her, gell? Wer kann mir noch die Jahreslosung von diesem Jahr sagen? Siehe, ich mache alles neu. Genau. Ich weiß nicht, was du von den Jahreslosungen hältst, doch wenn ich mir die letzten 2 Jahreslosungen anschaue, dann muss ich sagen, bei mir haben sie wie den Nagel auf den Kopf getroffen. Siehe, ich mache alles neu. Und ich glaube, das betrifft nicht nur mein Leben, sondern ich glaube, das gilt auch für dein Leben und für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott was Neues für uns vorbereitet hat. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst. Vielleicht sagst du, ich brauche gar nichts Neues. Ist alles in Ordnung, es kann alles so bleiben. Das passt. Soll sich bloß nichts verändern. Vielleicht bist du aber auch da und du steckst in irgendeiner Situation fest. Du sehnst dich nach etwas Neuem. Du sehnst dich nach Veränderung. Und ich möchte dir Mut zusprechen. Ich glaube, dieses Jahr kann ein Jahr der Durchbrüche werden. Für dich und für mich. Ich glaube sogar, dass heute ein Tag sein kann, in dem das Neue für dich und für mich aufbricht. Ich möchte am Anfang mit uns ein kleines Experiment starten. Ist das okay? Oh, was kommt jetzt auf mich zu? Wir können uns jetzt geschwind eine Minute Zeit nehmen, in der wir uns zurückerinnern an diesen Moment, an diese Zeit, in der wir total verliebt waren. So vielleicht dein Ehepartner oder dein Freund, Freundin, vielleicht auch mit Jesus. So dieser Moment, wo du richtig erfasst warst von Liebe und was du da getan hast. Vielleicht bist du auch da und du kennst es gar nicht. Vielleicht kann man es vergleichen mit einer Leidenschaft, mit einem Hobby, ja, wo du was wirklich für dich entdeckt hast, wo du total aufgegangen bist, wo du aufgeblüht bist, wo du angefangen hast, verrückte Dinge zu tun. So nimm dir mal kurz eine Minute und versuch, dieses Gefühl wieder hochzuholen und was du da getan hast. Eine Minute. Okay, ich glaube, 30 Sekunden reicht auch. Eine Minute ist echt lang. Habt ihr dieses Gefühl? Und könnt ihr euch daran erinnern, was ihr getan habt? Haltet es mal fest. Ich möchte mit uns heute eine Bibelstelle aus der Offenbarung lesen. Aus der Offenbarung 2 und 3. Und ich weiß nicht, welchen Zugang du zur Offenbarung hast. Vielleicht sagst du, hey, das ist so abstrakt. Ja? Es wird nur in Bildern gesprochen. Damit kann ich gar nichts anfangen. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, das galt nur damals. Oder es ist ein Buch für die Zukunft, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich glaube aber, wenn wir uns gerade das Kapitel 2 und 3 anschauen, dann ist es ein Brief, der heute zu uns spricht. Kapitel 2 und 3, das sind die sogenannten Sendschreiben an die 7 Gemeinden, in der Johannes weitergibt, was er von Jesus empfängt und was er den Gemeinden weitergeben soll. Und die Zahl 7, sie steht in der Bibel für das Vollkommene, für das Ganze. Also nicht für das Einzelne, sondern für das Ganze. Und wenn wir uns die letzten Verse anschauen, in all den Briefen, da wird uns deutlich, dass es nicht nur damals galt und in der Zukunft, sondern dass es für uns heute gilt. Da steht nämlich, wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Hier werden also alle angesprochen, die diese Briefe lesen. Das bedeutet, das gilt für alle Gemeinden, für alle Zeiten, für dich und für mich. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen oder einfach am Beamer mitlesen. Offenbarung 2, 1 bis 7. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchter umhergeht. Er lässt dieser Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von all deiner Arbeit. Ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben, es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musst du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eins habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten: Dir ist das Treiben der Nikolaiden ebenso verhasst wie mir. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Ihr Lieben, wenn wir also uns die Bibelstellen anschauen, dann sehen wir Folgendes. Gott, Jesus, lobt die Gemeinde. Lob ist gut, stimmt's? Man kann nicht genug gelobt werden, oder? Wir sehen aber auch, dass Jesus die Gemeinde tadelt und korrigiert. Das ist jetzt was uns nicht ganz so gefällt, gell? Korrigiert zu werden, getadelt zu werden. Wir sehen aber auch, dass Gott ermutigt. Er ermutigt zur Umkehr und er spricht Verheißungen aus. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Das ist gut. Ermutigt zu werden, Verheißungen fürs Leben, den Weg gezeigt bekommen, hey, da geht's lang. Ist voll gut, oder? Wir sehen also, zum einen, Jesus lobt. Er lobt die Gemeinde. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich sehe deine Arbeit. Ich sehe, wie standhaft du bist. Herr, es ist gut, dass du die Lügner erkennst, dass du das Böse in deiner Mitte nicht duldest. So mit anderen Worten heißt es, die Gemeinde, sie war fleißig. Sie war diszipliniert. Sie war am Wort dran. Sie war geistlich, sie war theologisch sauber und geistlich wachsam. Sie war in der Verfolgung standhaft. Was für eine Gemeinde, was für eine starke Gemeinde. Was kann man sich noch mehr wünschen, stimmt's? Und wenn Jesus die Gemeinde anspricht, dann spricht er auch immer uns als Person an. Das ist wichtig zu wissen. Ich komme da später nochmal kurz drauf zurück. Das bedeutet also, er sieht auch dich. Er sieht all deine Arbeit. Er sieht all, was du leistest. Er sieht, wie standhaft du bist, dass du nicht aufgibst. Auch in deinem Privatleben, aber auch hier in der Gemeinde. Er sieht dich. Das ist wichtig jetzt für jemanden. Er sieht dich. Er sieht, was du leistest. Und du wirst deinen Lohn erhalten, du wirst die Früchte des Lebens bekommen. So, nachdem Jesus die Gemeinde lobt, dann kommt der Tadel, was uns ja nicht ganz so gefällt. Jesus sagt, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Er sagt nicht, du hast mich verlassen oder du glaubst mich nicht mehr. Ich glaube vielmehr, er sagt, hey, am Anfang war es für dich ein großes Wunder. Du konntest es kaum fassen, dass Gott euch durch mich errettet hat. Ihr konntet es kaum fassen, dass Gott euch durch mich Anteil an seiner Herrlichkeit haben lässt. Ihr wart voller Dankbarkeit, voller Leidenschaft, voller Feuer. Doch eure Liebe ist zur Routine geworden. Eure Liebe, sie ist erkaltet. Und für mich tut diese Feststellung, sie impliziert auch Fragen. Bin ich noch eure erste Liebe? Nehme ich noch den ersten Platz bei euch ein? Für wen tut ihr das alles? Warum tut ihr das alles? Tut ihr es, um Menschen zu gefallen? Tut ihr es, um euren eigenen Kreis zu stärken? Tut ihr es, um Programme abzuspielen, um attraktiv dazustehen? Sind all diese Dinge wichtiger geworden wie ich? Sind sie an erster Stelle gerückt? Und es sind Fragen, die sind herausfordernd, weil sie tief gehen, weil wir uns und unsere Motive hinterfragen müssen. Und trotzdem möchte ich uns, mir genauso, diese Frage stellen. Wer steht wirklich an erster Stelle? Warum tust du, was du tust? Ihr Lieben, in der Vorbereitung bin ich auf die Geschichte von John Wesley gestoßen. Wer kennt John Wesley? Wem sagt es was? Da hinten. Ja, John Wesley ist bekannt als ein englischer Erweckungsprediger. Durch ihn fanden 1000 Menschen zum Glauben und er gilt als Mitgründer der methodistischen Bewegung. Aber auch John Wesley hat seine Geschichte. Es war nicht immer so. John Wesley, er war kein lauwarmer Christ. Er war leidenschaftlich, er war diszipliniert, kompromisslos. Ein Mann des Gebets, der Bibel, des Dienstes. Er fastete, er predigte, er reiste, er diente. Er ging sogar als Missionar nach Amerika, weil er Gott von ganzem Herzen dienen wollte. Von außen betrachtet war er ein geistliches Vorbild. Aber innerlich fehlte etwas. Denn obwohl er alles richtig machte, fehlte ihm etwas Entscheidendes. Es fehlte ihm die Freude, es fehlte ihm die Gewissheit, es fehlte ihm das innere Feuer. Und später sagt John Wesley selbst über diese Zeit: Ich hatte den Glauben eines Knechtes, aber nicht den Glauben eines Kindes. John, er diente Gott, aber er lebte nicht aus der Liebe Gottes. Er arbeitete für Gott, aber nicht aus einer tiefen, brennenden Beziehung heraus. Seine Frömmigkeit, sie war echt, sie war ernst, aber sie war schwer. Sein Dienst war korrekt, aber kraftlos. Viel Einsatz, viel Disziplin, viel Mühe und doch wenig geistliche Frucht. Seine Missionsreise nach Amerika, sie war geprägt von Enttäuschungen, Konflikten und innerer Leere. Als er schließlich nach England zurückkehrte, schrieb er in sein Tagebuch einen erschütternden Satz. Ich ging nach Amerika, um andere zu bekehren, aber wer bekehrt mich? Ihr Lieben, kann es sein, dass wir noch so viel gute Dinge tun können? Kann es sein, dass wir uns noch so gute Strategien und Programme ausdenken können? Kann es sein, dass wir alles Mögliche richtig machen, dass wir Einsatz bringen und korrekt sind und trotzdem fehlt etwas? Kann es sein, dass es von außen, das heißt in unserem Leben oder auch wenn wir uns Gemeinden anschauen, von außen richtig gut aussieht? Aber innerlich sind wir leer. Ihr Lieben, man kann alles richtig machen, und trotzdem das Wesentliche verlieren. Und zum Glück geht die Geschichte weiter. Zum Glück endet die Geschichte von John Wesley hier nicht. Nach dieser Missionsreise merkte John Wesley, er kennt Gott, aber ich kenne seine Liebe nicht wirklich. Ich predige das Evangelium, aber ich lebe nicht aus der Freiheit des Evangeliums. Ich tue Werke, aber meine erste Liebe brennt nicht. Am 24. Mai 1738 saß er widerwillig in einer kleinen Versammlung in London. Es war nichts Besonderes. Kein großes Event, kein emotionaler Gottesdienst, sondern es las jemand nur aus der Vorrede des Römerbriefs über Gnade, über Glaube, über das Vertrauen auf Jesus allein. Und in diesem Moment veränderte sich was. Und zwar für immer in seinem Leben. Er schrieb: Ich spürte, wie mein Herz seltsam erwärmt wurde. Ich fühlte, dass Christus mir vergeben hat. Mir persönlich. In diesem Moment fiel etwas von ihm ab und er empfing. Keine neue Erkenntnis, sondern neue Liebe. Nicht neue Disziplin, sondern neues Vertrauen. Und zum ersten Mal wusste er tief in seinem Herzen: Ich diene Gott nicht, damit ich geliebt werde. Ich diene, weil ich geliebt bin. Eben von diesem Tag an war sein Dienst ein anderer. Sein Dienst hatte sich völlig verändert. Seine Predigten waren voller Kraft, Menschen wurden tief berührt, Erweckung brach aus, Tausende kamen zum Glauben und eine Bewegung entstand, die Nationen veränderte. Wisst ihr, John hat begriffen und er konnte für sein Leben eins annehmen. Er konnte annehmen, was Paulus schon im Epheserbrief an die Epheser schreibt. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes, nicht euer eigenes Werk. Es ist ein Geschenk Gottes. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. John Wesleys Dienst hat sich nicht verändert, weil er mehr tat, weil er disziplinierter war, sondern weil seine erste Liebe neu entfacht war. Und dadurch hatte er Zugang zu dem, was Gott schon im Voraus vorbereitet hatte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du die Situationen kennst. Manchmal, da fühlen wir uns so wie John Wesley in der Mitte seiner Geschichte. Die Frömmigkeit, wir meinen sie ernst. Unser Glaube ist ernst. Wir glauben wirklich. Wir sind korrekt. Wir bringen viel Einsatz. Wir sind diszipliniert. Und trotzdem sind wir kraftlos. Trotzdem scheint es nicht vorwärts zu gehen. Und das Neue lässt auf sich warten. Kennst du so eine Situation? Und ich habe ein paar Gründe mitgebracht, wo ich denke, dass es daran liegen könnte. Die sind mir einfach wichtig geworden für heute. Ein Grund könnte sein, Gewohnheit statt Leidenschaft. Der Glaube wird zur Routine. Der Dienst ersetzt Beziehung. Die Aktivität ersetzt Intimität. Wir tun Dinge für Jesus, aber nicht mehr mit Jesus. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich glaube, die Geschichte hat uns deutlich gemacht, woran der Unterschied liegt. Ob wir was für Jesus tun oder mit Jesus tun. Im Psalm steht zum Beispiel, wenn der Herr nicht sein Haus baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Das ist ein Unterschied. Ein anderer Grund, der sein könnte, ist Angst vor Veränderung. So manchmal, da warten wir auf das Neue, aber wir halten am Alten fest. An alten Strukturen, an alten Denkmustern. Wir schützen unsere Komfortzone. Es muss sich nichts verändern, ist alles in Ordnung. Ist doch gut, so wie es ist. Wir fürchten den Preis der Erneuerung, den wir zahlen könnten, was es uns kosten könnte. Oder was es uns tatsächlich kostet. Andere Gründe können auch sein, Enttäuschung und Überlastung. Verletzungen. Unerfüllte Erwartungen. Wir tun zu viel und das aus falschen Gründen. Und das führt zur Überlastung, zur Kraftlosigkeit. Ihr Lieben, neues Leben beginnt oft dort, wo wir loslassen. Neues Leben beginnt oft dort, wo wir loslassen. Gott möchte jemanden ermutigen, loszulassen. Lass los, halt nicht fest. Lass los, damit das Neue aufbrechen kann. Wenn wir in der Bibel oder in der Bibelstelle weiterlesen, dann sehen wir, dass nach dem Tadel, nach der Korrektur, Jesus uns ermutigt. Das ist richtig gut. Lob, super. Tadel, naja. Ermutigung, richtig gut. Wir können nicht genug ermutigt werden. Jesus ermutigt uns zur Umkehr. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Wer Ohren hat, soll hören, was der Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Jesus, er ruft uns auf, umzukehren. Er ruft uns auf, durchzuhalten. Er ruft uns auf, zurück zur ersten Liebe zu kommen, damit er uns die Früchte des Lebens zu essen geben kann. So, am Anfang habe ich euch aufgefordert, euch daran zu erinnern, an die Zeit, an der ihr total verliebt war. Dieses Gefühl und die Taten, die ihr getan habt. Das könnt ihr so nochmal hochgruscheln, nochmal hochholen. Ich möchte eine Geschichte von mir erzählen. So, am Anfang in der Beziehung mit meiner Frau, mit der Miri, da habe ich mir gedacht, ich liebe sie so sehr, jetzt muss ich ihr doch mal meine Liebe beweisen. Also habe ich einen Fallschirmsprung gebucht. Und manche sagen vielleicht, yes, wie cool. Nee, für mich war das nicht cool. Ich hatte da meine Herausforderungen. Und ich sage euch warum, damit ihr das vielleicht besser versteht. Am Anfang, also in meiner Kindheit, da hatte ich oft Albträume. Ich hatte Albträume, dass ich irgendwo sitze, oben sitze, nach unten schaue und dann ins Nichts falle. Für mich war das alles andere als logisch. Und am Anfang hat man die Einweisung. Dann läuft man zum Flugzeug. Das Flugzeug arbeitet sich nach oben. Und dann kommt dieser Moment. Dieser Moment, seht ihr das Bild? Sah ich nicht begeistert aus, gell? Da hatte ich zu kämpfen. Und dann kam dieser Moment. Da kommt dieser Moment, da sitzt du am Rand des Flugzeugs. Du schaust nach unten und dann gibt es kein Zurück mehr. Und du fällst, du stürzt Hey, und ich sag dir, das war für mich alles andere als logisch. Es war alles andere als das, was mein Verstand mir gesagt hat, meine Logik. Aber ich war so verliebt, dass ich meinen Verstand, meine Logik, meine Angst auf die Seite geschoben habe. Vielleicht brauchst du manchmal genau das. Und ich weiß, manche fangen jetzt an, das Herz zu klopfen und sagen, oh, ein Verstand kann schon nicht auf die Seite schieben. Ach, das geht doch nicht. Aber ich möchte sagen, wie ich das meine. Mit Verstand auf die Seite schieben meine ich nicht den Verstand ausschalten. Wisst ihr, ich hätte den Verstand ausgeschaltet, wenn ich alleine aus dem Flugzeug gesprungen wäre. Das bin ich aber nicht. Sondern ich hatte einen Guide, an dem ich angeschnallt war und der noch einen Fallschirm angeschnallt hatte. Und obwohl es sich so angefühlt hat, der Moment runter, keine Kontrolle, Panik, Angst, trotzdem war ich getragen. Wisst ihr, und dann kommt dieser Moment aus dem Fallen, aus der Panik, aus der Kontrolllosigkeit, wird es auf einmal ein Schweben. Und die Perspektive, sie ändert sich. Die Perspektive auf die Situation, auf die Welt. Du fängst an zu schweben und du fängst an zu genießen. Den Blick auf die Erde. Und dann kommt nochmal ein Moment. Ein Moment, in dem der Fallschirm geöffnet wird. Macht bam. Der Widerstand kommt. Der Luftwiderstand. Ich reiß es nach oben. Es gibt einen Ruck. Und dann fängst du aber wieder an zu gleiten. Du gleitest ruhig, sanft der Erde entgegen. Ihr Lieben, vielleicht brauchst du manchmal genau diesen Moment. Den Verstand, die Logik, die Angst auf die Seite zu schieben, damit Gott wieder die Kontrolle hat. Dass er wieder tun darf. Ihr Lieben, Jesus ruft uns auf, zu etwas Altem zurückzukehren. Zurück zur ersten Liebe. Und ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, dass wir wieder so verliebt sind, dass wir verrückte Dinge tun, dass wir Dinge ausprobieren. Und wir aber keine Sorge haben müssen, weil Gott ist in Kontrolle. Und wisst ihr, Jesus ist so gut, ich liebe ihn. Jesus, er tut uns nicht nur zur Umkehr ermutigen, sondern er zeigt uns auch den Weg. Er zeigt uns den Weg dorthin. In der Offenbarung 3, im siebten Brief an die Gemeinden, lesen wir: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, zu dem werde ich hineingehen, mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht an der Tür und klopft an. In der Vorbereitung hatte ich ein Bild. Ich hatte ein Bild von einem Reset-Knopf. Wenn du den Reset-Knopf drückst, dann wird alles an den Anfang gesetzt. Werkseinstellungen zurück. Zurück an den Anfang. Und diese Türe, wenn du diese Türe öffnest, ist es wie ein Reset-Knopf. Du darfst von neuem anfangen. Das Neue darf aufbrechen. Ich hatte ein zweites Bild noch in der Vorbereitung. Ich hatte ein Bild von lauter kleinen Feuerflammen. Und diese Feuerflammen, sie verschmolzen zu einer großen, zu einem großen Herz aus einem Feuer. Und dieses große Herz, es steht für die Gemeinde. Und diese kleinen Feuerherzen, sie stehen für jeden Einzelnen von uns. Wisst ihr, nicht nur die Pastoren, nicht nur das Leitungsteam, nicht nur der, wo vor dir sitzt oder neben dir sitzt, bildet die Gemeinde, sondern ganz persönlich du. Wenn Jesus die Gemeinde anspricht, spricht auch jeden Einzelnen an. Jeder von uns bildet die Gemeinde. Ihr Lieben, ich glaube, es ist ein Schlüssel für dich, für mich, für uns als Gemeinde, zurückzukehren zur ersten Liebe. Und Jesus, er steht vor der Tür. Er klopft an. Und meine Sehnsucht ist es, dass Gott die Türen, die Schleusen des Himmels öffnet. Dass er seine Liebe regnen lässt in dein Herz, in mein Herz. Dass er uns erfasst wieder ganz neu, dich und mich und uns als Gemeinde. Damit wir das Neue erkennen, damit wir das Neue sehen und es in das Neue hineinkommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn du die Sehnsucht auch in dir trägst, dann steh auf und wir wollen zusammen singen, wir wollen zusammen beten. Lass uns zusammen beten, dass Gott die Schleusen des Himmels öffnet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du vor der Türe stehst, dass du klopfst. Und wir wollen dir diese Türe aufmachen. Und wir wollen singen und beten. Lass es regnen. Lass deine Liebe regnen. Öffne die Tür, öffne die Schleusen. Lass deine Liebe regnen.